Wissen. Alaivia Akademie.
Herzlich willkommen zum Nachklapp der Attikon Verwaltersprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen auch an unsere heutige Moderatorin Katja Polowi.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Attikon Verwaltersprechstunden-Podcast.
Herzlich willkommen, Herr Dr. Lang.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind und für unsere Fragen zur Verfügung stehen.
Gerne.
Unsere erste Frage beschäftigt sich mit dem fehlerhaften Befüllen der Abfalltonnen und der Frage, die sich daraus schließt, wer die Kosten für die Sonderleerung trägt, beziehungsweise eine erforderliche Sortierung der fehlerhaft befüllten Tonne durch einen externen Dienstleister, wenn da auch nochmal Kosten entstehen.
Genau. Ja, also die Problematik ist ja immer, kann ich zum Beispiel gegenüber Mietern solche Kosten abrechnen, die jetzt nicht auf den ersten Blick als regelmäßig anfallende Kosten daherkommen. Weil die Betriebskostenabrechnung betrifft nur laufende Kosten. Ja, also wenn ich jetzt sozusagen einmalige Maßnahmen habe, kann ich die nicht über die Betriebskosten umlegen und ich kann auch nicht den Störer in Anspruch nehmen. Ich kann dann sagen, wenn ich weiß, wer das ist, zahlt der das? Das geht natürlich immer, aber meistens weiß man es ja nicht. Mhm. Das ist das Problem. Und dann versucht man das auf alle umzulegen und das könnte ja ein Problem darstellen, dass so eine Sonderleerung eben keine regelmäßige Leerung darstellt. Und da ist die Rechtsprechung aber in den letzten Jahren immer großzügiger geworden. Wir haben immerhin erst aus 22, aber eben aus Oktober 2022, 5. Oktober 2022, ein BGH-Urteil, römisch 8 ZR 117 aus 21, wo eben genau das möglich sein soll, nämlich dass man über die Betriebskostenabrechnung auch solche Sonderlegungen auf alle dann umlegt. Ne? Das geht. Auch wenn ich so einen Service in Anspruch nehme, der jetzt den Müll kontrolliert, ja, auch das geht tatsächlich, auch das geht über die Betriebskosten. Ja.
Okay, kann man das dann auch mit dem eventuell anfallenden Bußgeldern vergleichen, dass man auch das Bußgeld aufteilen kann? Oder weil man hat ja niemanden, dem man es zurechnen kann.
Ja, das ist jetzt eine Frage, ob das Bußgeld rechtlich überhaupt geht. Ja? Mhm. Auch da muss ich natürlich einen Verantwortlichen haben und wenn man den nicht ausfindig machen kann, hat die Behörde das Problem. Ne? Also die Einzelhausbesitzer, die haben ein Problem. Ja.
Ja. Ja, stimmt. Die werden das hoffentlich auch nicht tun. Aber man kann es ja nicht ausschließen.
Ne? Ja, ja. Also es ist eine interessante Frage, ja, wenn dann tatsächlich mal in der Zukunft Bußgelder erhoben werden wegen sowas, ob man die Wohnungseigentümergemeinschaft, die ja vollrechtsfähig ist, dafür überhaupt verantwortlich machen kann. Ich sage natürlich nein.
Es kommt ja gelegentlich auch vor, dass fremde Leute, die gar nicht dem Gebäude irgendwie zugehörig sind, mal dann den Müll entsorgen, dann könnte man das ja auch nicht erkennen, ne, wer das dann am Ende war. Daraus ergibt sich auch die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, die Abfallbehälter Video zu überwachen.
Die Möglichkeit hat man theoretisch. Das Problem dabei ist allerdings, dass man den Datenschutz wahren muss. Der BGH hat vor etwas über 10 Jahren mal entschieden, relativ detaillierte Entscheidung, gute Entscheidung, die Vorgaben sehr gut darlegt, ausrollt, was man zu beachten hat, wenn man so Videoüberwachung macht. Kernpunkte oder zusammenfassend kann man sagen, es darf immer nur das Gemeinschaftseigentum erfasst werden, also keine Nachbargrundstücke, nicht der öffentliche Straßenraum, kein Sondereigentum und man darf diese Daten nicht ewig speichern. Ja, das Ganze muss also von der Gemeinschaft kontrolliert, gesteuert werden. Es braucht auch immer irgendwie einen Anlass. Also wenn man jetzt noch keine Vorfälle mit Müll hatte in der Art, wird es schwierig, das zu begründen. Einfach so, schwierig. Und wenn man Mieter hat, kann man es fast vergessen, datenschutzrechtlich. Also das ist ein Problem. Und insofern fällt das dann meistens weg mit diesen Videoüberwachungen.
Hm. Okay. Hm. Ja, da muss man drauf vertrauen, dass sie da sich da ordentlich und vernünftig verhält.
Es gibt auch Systeme, wo man mit so elektronischen Schlüsseln ankommt. Das verhindert zumindest, dass irgendwelche Dritten die Abfallbehälter befüllen. Das ist vielleicht schon mal gar nicht so schlecht, so ein System.
Das stimmt, das wäre ein Lösungsansatz.
Ja.
Ja, gehen wir weiter zur nächsten Frage, die sich mit einem ganz anderen Thema beschäftigt. Und zwar mit Wallboxen und Stecker-Solargeräten. Sprich, Balkonkraftwerk, wie man sie heute bezeichnet. Und zwar ist hier die Frage oder die Bitte, dass man einfach mal aufzeigt, im Rahmen dieser baulichen Veränderungen nach § 20 Absatz 2 WEG, wer welche Versicherung abzuschließen hat oder wem das Ganze auch anzuzeigen ist.
Wir haben es in beiden Fällen mit privilegierten Maßnahmen zu tun, also solchen, die der Gesetzgeber als besonders schutzwürdig ansieht, bauliche Veränderungen, die gefördert werden sollen und deswegen dem Eigentümer einen Anspruch verleihen auf das Ob der Maßnahme, aber nicht auf das Wie. Ja, also der Eigentümer kann beanspruchen, es soll irgendwie Elektromobilität gefördert werden oder eben so ein Stecker-Solargerät. Aber die genaue Gestaltung, wo wird's angebracht, wie soll's aussehen, welches Produkt soll es sein und alles drumherum, entscheidet die Gemeinschaft. Insofern ist das, was der Eigentümer letztlich erreichen kann, im Wesentlichen in der Hand der Gemeinschaft. Und die Frage, was ist mit Kosten folgen, wer trägt die Kosten, was ist mit den Versicherungen? Die Regelung im § 21 WEG sagt, dass solche Maßnahmen im Individualinteresse eines Eigentümers auch durch diesen zu finanzieren sind und auch die Folgekosten, also Kosten und Folgekosten zu Lasten des Antragstellers. Und Folgekosten sind auch Versicherungsbeiträge, die sich erhöhen, wenn man jetzt irgendeinen Sonderbaustein abschließen muss für eine Wallbox in der Tiefgarage oder ähnliches. Dann gehören die Mehrkosten dazu. Problem in der Praxis ist natürlich, dass man vielleicht im ersten Jahr noch sieht, aha, es kostet jetzt so und so 4 Euro mehr. Das sind die Kosten, die dann der Antragsteller zu tragen hat. Aber was ist mit Folgejahren, wo man nicht mehr genau weiß, welchen Anteil macht das eigentlich aus von den Versicherungskosten? Ich bezweifle, dass die Versicherer das immer ausweisen werden.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Im Grunde ist es eigentlich so, dass auch der Gebäudeversicherer bei fest installierten, mit dem Dach verbundenen Photovoltaikanlagen keine separate Prämie ausweist und auch nicht verlangt in der Regel. Ja, es sei denn, man hat da eben einen enormen Wertzuwachs, den man dann mit anmeldet. Grundsätzlich ist das vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass diese Sachen immer automatisch mitversichert sind. Zumindest wenn, da muss man sich informieren als Verwaltung, je nachdem mit welchem Versicherer und mit welchem Versicherungsmakler man zusammenarbeitet. Hier ist das in den Rahmenverträgen geregelt oder eben nicht. Dann muss man es anmelden separat. Ein wichtiger Hinweis vielleicht zu den Stecker-Solargeräten noch von meiner Seite. Das sind Sachen, die in die Hausratversicherung laufen. Das heißt, dafür ist auch der Eigentümer zuständig, beziehungsweise der Mieter, der dann seine Hausratversicherung dieses Solargerät anmeldet. Kommen wir zur nächsten Frage. Hier das Thema, was uns tatsächlich auch seit geraumer Zeit sehr intensiv beschäftigt, ist Cannabis. Das Thema Cannabis und in dem Zusammenhang der Geruch im Treppenhaus, wo hier sehr stark wahrgenommen wird. Und jetzt hat sich auch schon in dem Fall die Mieterin mit Hinweis auf ihre Kinder massiv beschwert und mit Auszug gedroht. Und es wird hier beschrieben, dass ein Mieter eine Etage drunter für den Geruch verantwortlich ist. Und es kommt die Frage auf, wie man sich denn jetzt da verhalten kann, weil der Mieter wiederum, der Cannabis raucht, sich natürlich im Recht fühlt und sich im Recht empfindet, weil es ja legalisiert ist und es also kein Rechtsbruch mehr ist. Ja, die Frage, welche Möglichkeiten hat hier die Verwaltung überhaupt einzugreifen?
Ja, also zunächst mal muss man natürlich die unterschiedlichen Rechtskreise oder Rechtsgebiete sehen und trennen voneinander. Das eine ist die Legalisierung des Konsumsanbaus. Also Konsum war vorher auch schon strafbar, aber Besitz in kleinen Mengen ist halt jetzt straffrei. Auch Anbau in bestimmten Umfang Das heißt aber nicht, dass das deswegen weniger stört, ne? Sondern dass sich die Frage stellt, was kann man eigentlich machen als Hausgemeinschaft, sei es als Vermieter oder sei es als Wohnungseigentümergemeinschaft. Man kann versuchen, sowas einzufangen durch Regelungen in der Hausordnung. Das Rauchen oder meinetwegen auch Cannabis-Rauchen in der Wohnung wird man nicht einschränken können. Individualvertraglich vielleicht schon, aber nicht durch irgendwelche allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Hausordnungen oder sowas. Mhm. Im Freien auch begrenzt nur möglich. Ja. Also es gibt dazu Rechtsprechungen, was das Rauchen angeht. Mhm. Da hat der BGH gesagt, ja, dann müsst ihr euch auf Zeiten einigen. Also man kann es einschränken, aber nicht komplett, ne? Weil die unterschiedlichen Interessen werden im Zivilrecht abgewogen. Praktische Konkordanz nennt man das, also die unterschiedlichen Grundrechtspositionen, die ja im Zivilrecht nicht unmittelbar gelten, werden gegeneinander abgewogen und dann kommt man zu irgendeiner vermittelten Lösung. Und die vermittelnde Lösung wäre, dass man sich auf bestimmte Zeiten einigt. Mhm. Ja. Oder auch beim Grillen, dass man sagt, man hat Regelungen, die so ausdifferenziert sind, dass man einen Holzkohlegrill vielleicht komplett verbieten kann, aber nicht das Grillen an sich, sondern mit einem Elektrogrill oder so. Und das wird ähnlich dann hier mit diesen Cannabis-Fragen enden, wobei natürlich jeder Mensch immer die Möglichkeit hat, sich im Rahmen des allgemeinen Störungsbeseitigungs- und Unterlassungsanspruchs zu wehren. Wenn er sich also belästigt fühlt, kann er auch entsprechend nach 1004 BGB versuchen, dagegen vorzugehen. Ne? Die Möglichkeit hat man ja immer als jemand, der sich gestört und belästigt fühlt.
Na, vielleicht kann man in dem Fall ja auch noch eine Einigung erreichen, genau vor dem Hinweis, was Sie gerade sagten, ja, dass man eben bestimmte Zeiten festlegt, wo dann eben die Balkontür zubleibt und man nicht so viel davon mitbekommt.
Im Treppenhaus könnte man es ganz ausschließen, aus meiner Sicht. Das ist durchaus vereinbar, dass man sagt, das muss nicht sein. Also auf dem Balkon, wie gesagt, das ist so, gehört zur Lebensführung irgendwo dazu. Mhm. Aber im Treppenhaus kann man es ganz verbieten. Und wenn man da dann Verstöße hat, ist durchaus denkbar, aus Vermietersicht, dass man abmahnt und kündigt. Ne? Mhm.
Mhm. Ja, wunderbar. Dann sind wir mit unseren Fragen für heute durch. Mhm. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
Gerne.
Und Ihre Gedanken zu unseren Themen. Und wir wünschen den Zuhörerinnen und Zuhörern eine wunderbare Sommerzeit und sagen Wiederhören.
Wiederhören, tschüss.